persönlich ist es natürlich ein Riesenmehrwert, wenn auf einmal tausende Menschen pro Tag wieder bei uns in den Läden sind. Das führt A, unweigerlich natürlich auch zu gewissen Umsätzen, aber wir haben erstmal wieder den Menschen bei uns im Laden.
Und das sind auch Menschen, die wahrscheinlich nicht normalerweise sonst in Saturn
genau,
gegangen wären. Ne?
Definitiv. Muss man auch sagen. Also das ist eben genau der Punkt, dass die Menschen, die wir da erreichen, ja die Produkte, die wir alle verkaufen, ja schon brauchen, bis hin zum Wasserkocher.
Ja, ja.
Aber vielleicht nicht immer, gerade physisch, in unserem Store sind, weil vielleicht auch ein bisschen der Anziehungsmagnet und dieser Punkt fehlt, den wir früher mit Entertainment-Abteilungen wie Spiele, CDs, DVDs hatten. Der zieht halt nicht mehr so stark. Und damit ist natürlich für den physischen Markt, jetzt gerade in Köln und in Berlin, das XPN eine Mega-Bereicherung.
Ja. Der Pushfire-Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
Hey, hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen beim Pushfire Podcast. Wir widmen uns Marketing-Themen aus der jungen oder rund um die junge Zielgruppe. Und ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit meinem Gast Sebastian Knaub. Er ist Geschäftsführer bei Saturn, aber nicht nur das, er ist quasi auch der Initiator, Mitinitiator des Experion, was inzwischen mehrere Ausgaben hat. Und da wollen wir uns mal gemeinsam so ein bisschen über das Thema Handelsmarketing und einer ganz speziellen Zielgruppe unterhalten. Aber erstmal herzlich willkommen, Sebastian.
Ja, hi Guido, danke für die Einladung. Kurze Vorstellung hast du ja schon für mich übernommen. Basti, bin 39 Jahre alt und arbeite seit 23 Jahren bei Mediamarkt Saturn und habe in den letzten Jahren das Experion maßgeblich mit aufgebaut. Na klar, mit viel Support auch von außen und freue mich auf den kleinen Talk heute.
Sehr gerne und cool, dass du da bist. Stichwort 23 Jahre, vielleicht so ganz kurz einen Einblick in deinen Werdegang, in deine Vita, vielleicht auch um herauszufinden, wie konnte es passieren, dass genau das Experion in deine Hände gefallen ist?
Geht eigentlich relativ schnell. Hab, wie gesagt, vor 23 Jahren bei Mediamarkt Saturn in Remscheid, Saturn Remscheid gestartet als Aushilfe und den kompletten internen Weg einmal durchlebt als Azubi, Mitarbeiter, Abteilungsleiter, Gesamtverkaufsleiter, Einarbeitung als Geschäftsführer und bin dann irgendwann vor, ich weiß es gar nicht, 100%, knapp 5 Jahren in Köln gelandet, im zu großen Saturn, und hatte da die Aufgabe, neben, ja klar, sich um das ganze Saturn-Business zu kümmern, auch zu überlegen, wie kann man in einem zweiten Gebäudeteil im Hansaring, wo es bis dato epische Breiten an CDs, DVDs, Schallplatten gab, Gaming, ein neues Konzept mitentwickeln. Und so ist das Experion entstanden. Parallel zu meinem Werdegang bei Saturn habe ich im Privatleben einen Club gehabt. Das heißt, es war viel Idee dabei aus den Themen Gaming, so ein bisschen Eventkultur, Gamescom und so aus diesen ganzen Beweggründen und natürlich mit dem Hintergrundwissen des Unternehmens und der Herausforderung, dass wir eine Zielgruppe, schwer zu sagen, im Alter zwischen 10 und 35 mal als Beispiel, Gaming-affin, ja mittlerweile sehr schwer erreichen, gerade über die klassischen Medien, haben wir uns halt überlegt, wie bilden wir ein Konzept, wie wir die Menschen wieder in den Store bei uns kriegen und natürlich später in Social-Media-Kanälen einen tollen Output haben an Content.
Also erstmal coole Zero-to-Hero-Story. Ne? Ist ja heutzutage durchaus gar nicht mehr so gewöhnlich, wie es vielleicht mal früher der Fall war, dass man so lange bei einem Arbeitgeber, ich sag mal, auch so viele verschiedene Stationen mit durchläuft. Dann kennst du natürlich ein Stück weit auch den Laden. Aber du hast mir eigentlich mehr oder weniger fast schon die Schallvorlage für die nächste Frage gegeben. Du sagst ja selber, Mensch, ihr wart unfassbar nah an dem Thema Musik, ne? So diese riesige Ausstellung, das Hören. Ich kann mich selber erinnern, wo ich dann auch mal früher irgendwie an so einem mobilen Discman bei euch stand und dann habe ich mir da reihenweise die Platten vorher reingezogen, bevor ich sie dann erworben habe. Und da waren auch Künstler vor Ort und da waren auch immer Events. Klar, heute hat sich das sowieso komplett gedreht und verändert durch die Digitalisierung. Aber dennoch müsste man ja sagen, jetzt von außen betrachtet, ihr wart ja, ich sag mal, bei Musik schon sehr nah dran. Warum geht ihr jetzt sozusagen auf das Thema Gaming?
Das ist eigentlich ein relativ einfaches Thema. Ja, wir waren bei Musik sehr nah dran, sind es auch eigentlich immer noch. Nur der Verkauf von physischen Ton- und Bildträgern hat sich natürlich stark zurückentwickelt, gerade durch das Thema Streaming, durch andere digitale Möglichkeiten. Und somit sind die epischen Breiten an CDs, DVDs, Schallplatten, wobei Schallplatten ja einen guten Aufwind haben in den letzten Jahren, aber die rechtfertigen natürlich nicht mehr eine Ausstellung von 2000 Quadratmetern. Mhm. Und andersrum, das Thema Gaming, was in den letzten Jahren immer mehr Präsenz gekriegt hat, durch die Decke gegangen ist, war dann die logische Konsequenz von der einen Story, wo Leute von außen zum Hansaring gepilgert sind, ja, jetzt ein neues Format zu haben, wo Leute wieder zum Hansaring pilgern und in dem Fall dann ins Experian unter dem Deckmantel Gaming, aber natürlich mit der Idee, eigentlich der gleichen Idee, auch wieder eine junge Zielgruppe zu erreichen, in einen Store zu bekommen. Mhm. Na klar, auch mit der Idee, etwas zu verkaufen. Im Experian gibt es ja auch alles zu kaufen, was man da ausprobieren kann. Aber natürlich mit einer viel größeren Event-Idee dahinter.
Mhm. Jetzt ist natürlich der Standort Köln wie gemacht für so einen Start davon. Ich glaube, da spricht man teilweise auch in Deutschland von der Gaming-Hauptstadt. Da sitzt die ESL, da sitzen große E-Sport-Teams und andere Orgs und Broadcast-Unternehmen aus dem Beritt. Vielleicht lass uns noch mal kurz drüber sprechen, was ist überhaupt genau das Experian und wie funktioniert das? Also ich kann schon mal sagen, es ist ja so eine Art Shop-in-Shop-System, aber da gibt es ja noch ein paar Feinheiten, weil die Zielgruppe ja auch ein Stück weit anders tickt.
Ja, genau. Also das ist natürlich fairerweise viel, was wir so ein bisschen prognostiziert haben oder uns überlegt haben, wie könnte das funktionieren, weil das Konzept so zumindest mal unserem Wissensstand nach in Deutschland, Europa erstmal einmalig ist oder war, vor allen Dingen auch in der Dimension. Genau, wir haben uns überlegt, was bewegt denn aus unserer Sicht die Zielgruppe und waren relativ schnell bei ja Event-Themen wie zum Beispiel in der Gamescom, wo hunderttausende Menschen, klar gebündelt auf 3 Tage, neue Games erleben, Hardware erleben, aber vor allem auch der Community-Gedanke im Vordergrund steht. Und das war eigentlich unser erster Punkt, dass wir gesagt haben, wir schnappen uns unsere bekannten großen Gaming-Industriepartner, die wir ja alle im Unternehmen haben und besprechen mit denen mal dieses Konzept mit der Idee, nicht von der Stange Produkte zu präsentieren, sondern wirklich erlebbar zu machen auf kleinen Shop-in-Shop-Flächen und zu versuchen, die Produkte, die Industriepartner verkaufen, auch mit den Spielen später zu kombinieren. Mhm. Denn viele Spiele sind mal mindestens USK 12, wenn nicht sogar 16 oder 18. Und das war so ein erster Punkt, wo wir gesagt haben, aus der Idee, die wir ja bei Mediamarkt Saturn haben, dass man alles ausprobieren, anfassen kann, erleben kann, kommen wir da in die ersten, ja, einfach Probleme, weil ich kann nun mal League of Legends nicht im klassischen Saturn in einem PC spielen. Da deswegen das Konzept hinterm Experian, was auch gerade das angeht, man kommt erst ab 12 Jahren rein, um auch mit den ersten Spielen schon Hardware, Zubehör auszuprobieren und einfach zu zocken. Im Untergeschoss erst ab 18, um dann wirklich komplett alles erleben zu können. Das ist eigentlich mit der größte Teil im Experian. Und dann ist dahinter, wie gesagt, schon ein großes Event-Aktivierungskonzept. Also das ist zumindest aus unserer Sicht die Erwartungshaltung oder wie erreichen wir genau diese Zielgruppe. Da ist der Community-Gedanke mega, mega wichtig. Da ist es natürlich auch ein kleiner Event-Erlebnis-Gedanke, Challenges, ein bisschen besser sein als der andere, vielleicht was gewinnen. Also diese ganzen Themen haben wir uns aufgegriffen und somit sind die anderen Punkte im Experian, wenn man einmal durchläuft. Wir haben, na klar, eine Bar für Aufenthaltsqualität. Wir wollen, dass Leute lange da bleiben, was trinken, auch mal was essen, sich treffen. Wir haben eine große...
Da kommt der Club durch.
Genau, da kommt der Club durch. Wir haben im Untergeschoss, im 18er-Bereich, große LAN-Flächen, wo man wirklich mit Kumpels, kleinen Teams am Tag spielen kann, Bootcamps veranstalten kann. Wir bei größeren Turnieren Vorausscheide spielen können. Also wie eine große Internet-Café-LAN-Fläche, nur halt alles for free. Also man muss dafür kein Geld bezahlen, weil es ja wirklich um den Community, die Gedanken, ums Erlebnis geht und wir uns jetzt nicht daran irgendwie bereichern wollen. Und der größte und wichtigste Punkt im Experian ist ein Eventbereich, eine große Arena, fast ungefähr 150, 160 Menschen mit einer großen Bühne, einer eingebauten Fernsehregie, kleinen Produktionsstudios, da wir aus dem Gedanken der Events versuchen wollen, nicht nur aus dem Gaming-Bereich, wir haben auch unglaublich viele Events, die gar nicht den klassischen Gaming-Bezug haben, aber immer zu versuchen, ein hybrides Event zu schaffen, wo man vor Ort die Sachen erleben kann, auch ein bisschen behind the scenes, hinter die Kulissen gucken kann und nicht nur das Endprodukt sieht. Und natürlich, je nachdem, was es denn dann für ein Stream ist oder für ein Produkt ist, ist es natürlich auch ein bisschen emotionaler, wenn man im Hintergrund Fans hat. Zum Beispiel kennt man ja aus der Corona-Zeit, wenn man sich Fußball angeguckt hat, keine Fans im Stadion waren. Also auch eine Bereicherung für später das digitale Endprodukt.
Mhm. Ich habe die große Ehre gehabt, ich durfte ja schon ein paar Mal bei euch zu Gast sein, auf unterschiedlichen Events und sogar auch so schon selber ein eigenes für unseren Kunden kennen, bei euch hosten. Daher kenne ich es ein bisschen, aber lass uns mal so einmal kurz nochmal über die Fläche sprechen, über so das Konzept dahinter und dann nochmal so über diese Event-Thematik. Bei der Fläche, ich glaube, es sind so rund 3000 Quadratmeter pro Experience. Es sind ja zwei inzwischen. Ja.
Genau, also in Köln sind es genau 3000 Quadratmeter, ja. Alle Flächen zusammen. In Berlin ist es ein bisschen kleiner. In Berlin haben wir ja jetzt im Januar ein zweites Experience aufgemacht auf 2200 Quadratmeter. Oben im Obergeschoss vom Alexanderplatz vom Saturn.
Top-Lage.
Ja,
Top-Lage.
Wahnsinnskundenfrequenz.
Das glaube ich. Und genau, Kundenfrequenz ist das gute Stichwort für die Überleitung. Experion oder Experience, daddeln, alles ausprobieren. Ich glaube, da braucht man jetzt irgendwie kein Gaming-Experte für zu sein, dass man weiß, okay, das wird, ich sag mal, unter Umständen dazu führen, dass du zwar eine längere Verweildauer hast, aber vielleicht nicht so das klassische Publikum oder den klassischen Prozess hast eines, okay, ich habe im Kopf ein Produkt, ein Kaufinteresse und besuche deshalb euren Store oder euren Händler, um mich über eine bestimmte Kategorie zu informieren und das im Idealfall dann nachher auch zu erwerben. Das funktioniert ein Stück weit anders dadurch. Also wie bewertet ihr das so von eurer Seite aus?
Ja, also na klar, das Konzept hinter dem Experion ist auch nicht das klassische Verkaufskonzept, wie wir das kennen, wo wir Menschen haben, die sich für Produkte interessieren, sich vielleicht erstmal umschauen und wir dann direkt in den Dialog mit den Menschen gehen und schauen, wie können wir weiterhelfen, wie können wir beraten, wie können wir unterstützen, wie können wir etwas verkaufen. Mhm. Das Experion setzt viel mehr auf Brand Awareness schaffen, also was auf die Marke einzahlen soll, was eher authentisch, organisch sein soll, mit der Idee, dass der Verkaufsprozess nachgelagert ist und nicht unbedingt im Store stattfinden muss. Also wir sind schon mit so gut wie allen Produkten auch verfügbar, spätestens online. Mit unserer Omnichannel-Mechanik haben wir innerhalb von wenigen Stunden im Ernstfall Ware auch beim Kunden. Unsere Idee ist aber, über das ganze Erlebnisthema, über Markenbindung, den Punkt zu treffen, wo jemand sich dann konkret mit einem Produkt auseinandersetzt und sei es nicht mal ein Gaming-Produkt, weil man einen neuen Fernseher braucht und dann natürlich an uns denkt und nicht direkt an andere Kanäle, wo man auch Fernseher kriegt.
Absolut. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal so ein bisschen dieses grundsätzliche, neu gedachte Store-Konzept sich mal anschaut, in Deutschland sowieso nicht, in Europa und ich glaube aber auch in Amerika habe ich kaum was Vergleichbares gefunden. Gibt's das überhaupt schon oder ist das tatsächlich eine kleine Weltneuheit, darf man das so sagen?
Ich glaube, mit sowas muss man immer vorsichtig sein, aber
vielleicht gibt's irgendwo was irgendwie, aber habt ihr davon was mal wahrgenommen?
Also wir haben davon gar nichts wahrgenommen tatsächlich. Ja. Es gibt natürlich kleine Module aus dem, was wir machen. Also man findet natürlich kleine Gaming-Ideen auch in Deutschland schon viel, nicht in der Dimension und auch nicht in der Vielfältigkeit. Also ich glaube, was das Experience besonders macht und warum es das vielleicht auch nicht unbedingt so oft gibt oder vielleicht gar nicht gibt, ist, dass wir diese Kombination aus Erlebnis, Gaming, Brand Awareness schaffen, aber natürlich auch Sales haben. Und ich glaube, es gibt viele Formate, wo der Sales halt fehlt, weil auch einfach der Vertriebskanal nicht da ist. Und nur jetzt ein paar Produkte in irgendeine Gaming-Fläche zu stellen, das wird natürlich nicht dazu führen, dass auf einmal Riesenumsätze entstehen. Deswegen diese Komplexität oder die Möglichkeit, die wir mit dem Experience geschaffen haben, auch nicht so einfach zu kopieren ist in der Dimension. Deswegen, also laut unserem Wissensstand gibt's das nicht, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
Wer mal bei euch vorbeischaut, wird feststellen, das hat schon fast einen kleinen Messecharakter. Es gibt durchaus verschiedene Aussteller von den Peripherieanbietern, sodass man sich da, ich sag mal, auch mal ausprobieren kann, ich sag mal, so sozusagen Produkterlebnisräume schafft, wo dann irgendwie Dinge auch passieren oder wo vielleicht irgendwie wahrscheinlich auch der ein oder andere Field Manager dann wahrscheinlich sagen wird, okay, wir machen jetzt mal eine Aktion bei euch. Und das koppelt dann ja wieder netterweise in das Eventformat. Und da habt ihr auch nochmal sozusagen in der Venue eine eigene separierte Fläche für Produktionen, für Veranstaltungen. Und vielleicht magst du da mal so ein bisschen was zu sagen, was da überhaupt so stattfindet. Was sind so typische Events?
Ja, genau. Also wie gerade schon erwähnt, haben wir eine Arena, wo 150 Leute reinpassen und versuchen immer so hybride Events zu gestalten. Und pauschal kann man das gar nicht beantworten, was wir für Events machen. Na klar, haben wir aufgrund auch der Location immer einen kleinen Gaming-Fokus. Nicht in jedem Event, aber in vielen Events. Also auch ein klassisches Produkt-Event, wo wir ein Produkt vorstellen. Mal als Beispiel versuchen wir natürlich immer einen kleinen Gaming-Touch reinzubringen, weil wir ja auch die Zielgruppe so erreichen wollen und auch authentisch bleiben wollen und nicht auf einmal eine große, weiß ich nicht, Fernsehshow machen, wo gar kein Gaming-Bezug drin ist. Ja. Denn die Verbindung zum Gaming ist natürlich bei unglaublich vielen Produkten sehr einfach. Oder auch die Verbindung einfach zur Zielgruppe. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kochformat machen, was wir auch immer mal wieder machen, versuchen wir natürlich eher unsere Zielgruppe damit anzusprechen und haben nicht einen großen Sternekoch da, der erklärt, wie man kocht, sondern haben eher einen Influencer da, der auf Twitch kocht und somit die Audience erreicht. Und auch da haben wir viele Gaming-Inhalte und somit haben wir unglaublich viele Events, breite Masse von tatsächlich klassischem E-Sports auch, bis zu einer gewissen Dimension, danach füllt das ja eher Stadien, über viele Slots mit unseren Industriepartnern, wo Produkte cool vorgestellt werden, viele Talksituationen, kleine Live-Podcast-Aufnahmen, Kochshows und viele sehr individuelle Anfragen. Zum Beispiel haben wir mal das Charity-Event der UNO-Flüchtlingshilfe gemacht. Also cool. Diese Produktionsfläche ist natürlich im Grunde erstmal White-Label-fähig und für alles zu nutzen. Und dementsprechend sammeln wir erstmal alle Anfragen und gehen immer in den Dialog. Und finden eigentlich immer auch ein cooles Endprodukt danach.
Ja, absolut. Kann ich bestätigen. Bei 350 Tagen im Jahr, wo ihr geöffnet habt, das ist ja auch erstmal eine Ansage, wie viel davon füllt ihr quasi auch mit Events?
Also wenn man jetzt wirklich den Eventbereich sich anschaut, wo wir auch ein paar Offline-Events, aber natürlich die meisten Hybrid gestalten, füllen wir so ein, zwei Events die Woche. Es gibt zum Teil auch mehr Anfragen, aber man hat natürlich schon auch einen Vorlauf an Aufbauen, Rehearseln, alles durchchecken, danach wieder abbauen, umbauen. Wir gestalten ja diese Bühne gefühlt für jedes Event um. Beim einen Mal ist ein Five-on-Five-Setup drauf, beim nächsten Mal ein Talk-Setup. Auch das braucht Zeit. Und somit haben wir im Jahr so gute 100 Events in diesem Eventbereich. Dazu kommen natürlich viele Sachen, die wir selber machen. Kleine Sachen, Community Nights, kleine Counter-Strike-Turniere, Mario Kart-Turnier. Also eine kleine Aktivierung der Community, die kommen natürlich noch on top dazu, finden aber nicht im klassischen Eventbereich statt, sondern wirklich im Experience auf den Industrieflächen auch zum Teil.
Du hast eben auch schon von Twitch gesprochen. Natürlich der Nummer 1 Kanal für Gaming, gerade wenn ihr Live-Content produziert oder hybride Events veranstaltet. Aber vielleicht lasst uns da auch nochmal so ein bisschen auf das Thema Social Media und auch generell Marketing sprechen. Also mich würde vielleicht erstmal vorweg interessieren, welche Channels nutzt ihr noch außerhalb von Twitch?
Ja, also wir versuchen natürlich fast alle Channels, oder fast alles jetzt falsch, aber viele Channels zu nutzen, die unsere Zielgruppe halt auch nutzt. Und dementsprechend mit mehr oder weniger Power nutzen wir die klassischen Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Discord, viel, vor allen Dingen immer Experian, Twitch, TikTok natürlich, und tasten uns immer bei den verschiedenen Kanälen bis hin zur Homepage, die man nun mal noch haben muss. Immer ein bisschen vor und probieren aus, wo treffen wir den Nabel der Zeit, ohne dass wir jetzt gleiche Power auf alle Kanäle legen. Also
Kannst du das gewichten? Pi mal Daumen.
Ja, also im Moment ist viel Power auf Instagram, Twitter, Discord, TikTok. Aber das kommt immer drauf an, wie gerade sich so die Welt bewegt oder was es für neue Ideen, neue Formate gibt, dass wir dann auch schnell die Kanäle nochmal wechseln. Und was man sagen muss, wir haben als einen Punkt natürlich unsere eigenen Social-Media-Kanäle, betreuen die auch mit einem relativ großen Social-Media-Team mit Grafikern, Content-Creatern, Social-Media-Manager, Community-Manager und so weiter. Aber der noch größere Output entsteht natürlich über die Kommunikation von entweder Gästen, die auch alle im Social Media aktiv sind, und natürlich über ganz viele Events, Influencer, Content Creator, die auf ihren Kanälen streamen, in ihren Kanälen kommunizieren. Das ist mit Sicherheit an Impressions und an Reichweite nochmal der deutlich größere Teil als unsere eigenen Kanäle.
Ja, die aber für euch Einzahlung quasi Earned Media sind.
Genau, definitiv. Also,
macht ihr überhaupt was im Bereich Paid Media? Ich habe euch da noch gar nicht so wahrgenommen. Also irgendwie Out of Home oder Paid Ads oder vielleicht sogar einen regionalen Radiospot so nach dem Motto, hey, der und der ist jetzt am Wochenende bei uns in der Venue, komm vorbei. Ist das überhaupt für euch relevant oder bisher habe ich es nicht wahrgenommen? Das heißt ja nicht, dass es nicht passiert.
Also tatsächlich muss man sagen, dass wir bis jetzt, bis auf kleinere Experimente, und das sind doch wirklich Experimente, gar kein Geld in Paid Media gesteckt haben. Und alles, was wir bis dato uns aufgebaut haben, an Reichweite, an Kommunikation, alles organische Reichweite ist, was mir auch sehr wichtig war am Anfang, um so ein bisschen rauszufinden, wie ticken diese Zielgruppen, wie erreichen wir die Menschen, ohne dass wir jetzt mit Paid Media riesen Followerschaften haben. Sind aber, glaube ich, gerade an so einem Punkt, wo wir uns auch schon immer wieder mit genau diesem Thema auseinandersetzen, weil das organische Wachstum kommt irgendwann an seine Grenzen und wenn man dann größer, polarisierender werden will, uns mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, haben wir jetzt gerade auf der Agenda, aber bis dato ist alles, bis auf, wie gesagt, kleine Experimente ohne Paid Media.
Das kann man nur beglückwünschen und auch total spannend zu sehen, dass ihr da auch so unabhängig jetzt schon seid innerhalb der kurzen Zeit, muss ich das überlegen, 2020 ging es ja eigentlich erst für euch los und dann muss man auch überlegen, da war noch was in der Zeit, ne? Also sicherlich sehr erschwerte Bedingungen, um überhaupt erstmal an den Markt zu gehen. Vielleicht bis heute nochmal rückblickend, was habt ihr so an durchschnittliches Zielgruppenpublikum im Durchlauf? Also vielleicht, ich weiß nicht, ob Köln und Berlin identisch sind, wahrscheinlich nicht, aber kannst du da was zu sagen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen?
Man muss das tatsächlich in zwei Themen eingruppieren. Das einmal ist, eine Thema ist der klassische Besucher vom Experian. Da haben wir einen ganzen Schwung, wir haben es nicht 100% eruiert, aber das Durchschnittsalter wird irgendwie so Anfang 20 sein, einen ganzen Schwung an Teenies, die na klar irgendwann nachmittags zum Zocken vorbeikommen, sich auch maßgeblich in der 12er-Area natürlich bewegen. Und aber auch genauso einen großen Teil an Menschen 20 bis 30, die eher Richtung späten Nachmittag, Abend alleine oder auch mit Kumpels unten auf den LAN-Flächen sind und wirklich stundenlang da sitzen und zocken und spielen.
Ihr habt ja bis 22 Uhr auf, ne?
Genau, am Wochenende bis 22 Uhr, unter der Woche bis 21 Uhr. Also das sind schon mal so ein bisschen die getrennten Zielgruppenbereiche. Was dann dazu kommt, ist halt unglaublich eventabhängig. Und dementsprechend auch, je nach Event, als Beispiel, wir haben ein Pokémon-Card-Opening-Event gemacht, wo auf einmal, ich selber überrascht war, Durchschnittsalter Mitte 30 und 200 Leute im Experian waren und sich gefeiert haben, wie Pokémon-Karten geöffnet werden. Aber super cool, weil das ist eigentlich genau das, was wir mit dem Experian erreichen wollen, dass wir offen sind für alle Communities, große Communities selber bilden und einfach nichts außen vor lassen und gar nicht so spitz im Gaming sein wollen, wie wir das von außen vielleicht scheinen, sondern einfach eine offene Community sein wollen und erstmal alles zulassen wollen und sich jeder aufgehoben, geborgen, heimisch fühlt.
Ja,
und dementsprechend eventabhängig komplett andere Zielgruppen auf einmal. Aber sehr spannend.
Ja, interessant, ne, dass dann so ein Konzept auch für so eine Special Interest Venue draus noch zusätzlich mit entsteht. Wenn man das zusammenfasst, ne, ich sag mal, mit dem Earned Media Mix, den ihr habt die Venue, ihr habt den Hub-Charakter, ihr seid neutral und white-labeled. Ne, ich habe mal so ein bisschen geguckt, Saturn Media Markt Konzern hat einen Jahresumsatz von fast 10 Milliarden Euro, wenn das jetzt nach meinen Recherchen stimmt, wenn nicht, grätsch gerne rein. Ich würde jetzt mal tippen, wahrscheinlich ein einstelliger Millionenbetrag, den ihr investieren müsstet initial, um so ein Experian aufzubauen. Mit wahrscheinlich plus minus, ja.
Ja.
Wenn du das jetzt in Relation setzt, ist das aber wahrscheinlich jetzt ein relativ günstiger Case eigentlich, um, ich sag mal, so eine große Zielgruppe in Deutschland neu oder anders anzusprechen. Deswegen, ich hole so weit aus, um so ein bisschen auf die Frage einzuzahlen, welche Bedeutung hat das Experian strategisch für ein Saturn? Du bist ja auch intern sozusagen in der Rolle, in der Situation, dass du das natürlich, ich sag mal, auch aufzeigst und die Potenziale wahrscheinlich eben halt auch besprechen wirst und wahrscheinlich auch ganz viele Learnings auch aus den letzten Jahren mit generieren wirst. Weil wir hatten im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, sagst du, Mensch, normalerweise hat man immer einen Masterplan, aber hier gibt's den nicht so hundertprozentig. Ja? Deswegen da mal so nach der Frage der Bedeutung vom Experian für das Saturn.
Ja. Also einmal zum Invest, das kommt ungefähr hin.
Okay.
Aber wir haben natürlich auch einen vernünftigen Revenue Stream über unsere Partner, die uns da unterstützen auf den Flächen. Die klassischen Events, die wir machen, wo wir natürlich auch gewisse Mieteinnahmen generieren oder Projekteinnahmen haben. Und somit, wenn man das alles in einen Topf schmeißt, ist zumindest aus meiner Sicht, dass ein guter Invest für einen guten Output strategische Bedeutung müsste man natürlich mal in Ruhe einsortieren lassen aktuell. Und ich glaube, so viel kann man sagen, ist es für uns ein super tolles Konzept als Unternehmen. Auf der einen Seite zu erfahren, wie erreichen wir genau solche Zielgruppen, Sachen perspektivisch zu adaptieren, auch für unsere anderen Stores, ohne dass wir jetzt den tatsächlich einfach riesengroßen Masterplan haben, der sich aber, glaube ich, mit immer mehr Wissen, was wir nicht nur im Experian, sondern auch als Unternehmen uns anreichern, ergeben wird, dieser Masterplan. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich noch andere Konzepte geben irgendwann, nicht nur das Experian, denn die Herausforderungen, die alle haben, eben genau eine Zielgruppe zu erreichen, die man über die klassischen Medien schwer erreicht, sind nicht mit dem Experian gelöst, aber vielleicht ein erster Schritt, näher ranzukommen. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, so das Richtige einsortieren, was es auch perspektivisch langfristig richtig bringt, das wird sich in der nächsten Zeit ergeben.
Mhm. Und das Abheben eben halt auch von anderen Marktteilnehmern wahrscheinlich, ne, gerade für regionale Themen.
Ja, definitiv. Also die größte Komponente ist natürlich eine nationale Komponente, gerade über das ganze Thema unserer Social-Media-Kanäle oder auch Influencer-Creator. Aber für den Markt persönlich ist es natürlich ein Riesenmehrwert, wenn auf einmal tausende Menschen pro Tag wieder bei uns in den Läden sind. Das führt unweigerlich natürlich auch zu gewissen Umsätzen, aber wir haben erstmal wieder den Menschen bei uns im Laden.
Und das sind auch Menschen, die wahrscheinlich nicht normalerweise sonst in Saturn
genau,
gegangen
wären. Ne? Definitiv. Also das ist eben genau der Punkt, dass die Menschen, die wir da erreichen, ja die Produkte, die wir alle verkaufen, ja schon brauchen, bis hin zum Wasserkocher. Ja, ja. Aber vielleicht nicht immer, gerade physisch, in unserem Store sind, weil vielleicht auch ein bisschen der Anziehungsmagnet und dieser Punkt fehlt, den wir früher mit Entertainment-Abteilungen wie Spiele, CDs, DVDs hatten. Der zieht halt nicht mehr so stark. Und damit ist natürlich für den physischen Markt, jetzt gerade in Köln und in Berlin, das Experian eine mega Bereicherung.
Ja, total. Sag mal, so Vorlauf von der Idee, Konzeption bis hin zu, wir fangen mal an, die ersten Kabel zu verlegen und dann auf einmal, oh, wir haben 5G von Vodafone da drin und wir packen jetzt sozusagen die ganzen Aussteller auf die Fläche. Wie lang war so der Vorlauf? Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um ein Gefühl zu bekommen?
Also der Vorlauf für das ganze Konzept war so roundabout ein gutes Jahr. Wir waren uns relativ schnell einig über das grobe Konzept, die groben Ideen, die es braucht, so ein bisschen diese Idee einer Gamescom zu adaptieren, nur 365 Tage eine Bar zu haben, diesen Eventbereich zu haben, eine Arena, die LAN-Flächen zu haben. Das war relativ schnell konkret klar. Das Feintuning hat dann mal locker noch ein Jahr gedauert. Und dann sind wir gestartet mit Bauarbeiten so 4 Wochen vor dem ersten Lockdown. Sind dann natürlich erstmal in Stopp gerasselt. Was aber man zumindest ein wenig dieser Zeit abgewinnen kann, dass wir in der Zeit ein bisschen mehr Ruhe hatten, Sachen auch zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Dementsprechend ist im laufenden Prozess des ersten Jahres, wo wir auch viel geschlossen hatten, natürlich noch viel entstanden, was normalerweise wahrscheinlich in der Vorbereitungszeit konzipiert worden wäre.
Ja, total. Ich komme so langsam zum Abschluss meines Fragenkatalogs. Ja. Und wenn man sowas anmoderiert, dann ahnt der Gast immer schon, was jetzt für eine Frage kommt. Die Vision mangelt, ich sag mal, 100%igem klaren Strategieplan. Brauchen wir da an der Stelle nicht zu fragen. Aber ich frage mal anders. Das Experian in der jetzigen Form, auch mit der Ausweitung auf Berlin und den ganzen Learnings, die daraus entstehen, ist das nicht ein Stück weit auch eine Blaupause für weitere Standorte an nationalen oder auch internationalen Metropolen? Liegt das zu nah oder ist das noch zu weit fern oder wie bewertest du das?
Also klar, das sind natürlich strategische Entscheidungen des Unternehmens, aber was wir schon sagen können, und ich glaube, da sind sich auch alle unternehmensintern einig, deswegen kann man da ja drüber sprechen, dass es keinen Sinn macht, auf einmal wie die Pilze aus dem Boden in jeder Stadt, wo es vielleicht einen Markt gibt, ein Experian entstehen zu lassen, weil das Experian braucht schon eine gewisse Dimension und eine gewisse Größe, eine gewisse Power, eine gewisse Kraft. Dementsprechend werden wir vermutlich nicht in den nächsten Jahren 20, 30 Experian in Deutschland sehen. Auf der anderen Seite Haben wir noch ein paar Metropolen in Deutschland, die sich dafür mit Sicherheit anbieten würden? Und wir haben ja natürlich mit unseren Märkten im zumindest mal europäischen Ausland auch noch mal ein paar Städte mit größeren Märkten, wo ja klar im Hintergrund gerade überlegt wird, ob das strategisch sinnvoll sein kann, auch wenn wir jetzt fairerweise erstmal Step by Step vorgehen und froh sind, dass wir in Berlin ein zweites Experian haben. Und den Rest können wir, glaube ich, dann drauf gespannt sein. Aber ich denke, die Geschichte ist nicht zu Ende.
Sie beginnt gerade erst. Das finde ich so wunderbar daran. Deswegen riesen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, mal vorbeizuschauen bei uns im wunderschönen Essen. Bist ja jetzt auch gerade etwas mehr unterwegs als sonst, hast du gesagt.
Jawohl.
Danke für deine Zeit. Wir sind gespannt, was wir noch vom Experian und von dir hören und sehen werden. Ich bin regelmäßig weiterhin euer Besucher und Konsument und freue mich drauf, wenn wir uns auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg für alles, was ihr noch vorhabt.
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, und, gerne.
Bis demnächst.
Bis dann. Macht's gut und bleibt jung.
Ciao.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.